Deine Hand, sie schiebt in Liebe meine Hand an. Darüber bin ich gestolpert, als ich das Lied gehört habe und habe gedacht, ja, das ist auch ein Bild für Liebe. Und ich finde interessant, dass Herbert Grönemeyer von sich aus selber sagt, ich glaube an Gott, ich bin protestantisch-kalvinistisch erzogen worden. Jeder sollte sich ein moralisches System schaffen, an dem er sich misst. Und sich für andere zu engagieren, ist für ihn eine Frage der Nächstenliebe. Und eigentlich kann man dieses Lied so hören, dass man es auch auf die Beziehung zu Gott bezieht, weil es tatsächlich nicht klar ist, was für eine Partnerschaft hier, was für eine Beziehung gemeint ist. Deine Hand, sie schiebt in Liebe meine Hand an und gibt, was sie kann. Sie ist meine Pier, deine Hand ist meine Bank. Woher kommen diese Metaphern der Liebe überhaupt? Wir sind ja kurz vor dem Valentinstag, das ist schon richtig, dass einige gesagt haben, das ist nicht unser Heiliger. Ja, das ist auch vielleicht ein bisschen mehr Geschäft und Kultur, neue Kultur, als dass es aus dem Christlichen heraus jetzt so ableitbar wäre. Aber es umgibt uns und ich glaube, dass wir mit unserer Gesellschaft in Kontakt treten wollen und müssen und deswegen auch uns dafür interessieren, was Menschen gerade jetzt vielleicht feiern. Und wir haben hier gerade gestern eine Hochzeit gehabt und haben auch da ein Fest der Liebe im Haus gehabt. Wir reden über Liebe und warum nicht auch heute in einer Predigt. Diese Metaphern der Liebe, zum Beispiel Schmetterlinge im Bauch, ja, da, wenn man dann nachforscht, dann gibt's das schon seit über 100 Jahren, dass Leute sagen, ich habe Schmetterlinge im Bauch, wenn ich verliebt bin. Es war eine Schriftstellerin, die hieß Florence Converse und die hat in einem Buch, House of Prayer heißt es interessanterweise, hat sie Butterfly in my stomach geschrieben. Da ist das erste Mal aufgetaucht. Oder man sagt, auf Wolke 7 schweben, ja, wenn man verliebt ist. Kennt ihr das, dass man auf Wolke 7 schwebt oder jemand anderer scheint dort zu schweben? Das ist schon ein bisschen mit der Bibel verbunden, denn wir kennen ein Wort aus dem Neuen Testament, wo der Apostel Paulus nämlich auch von einem Himmel spricht, nämlich vom dritten Himmel. Im 2. Korintherbrief 12 sagt er, ich kenne einen Menschen in Christus, das ist vielleicht sogar er selber, das vermutet man, vor 14 Jahren, Gott weiß es, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel, entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann, 2. Korinther 12. Damals gab es eine Vorstellung von mehreren Himmeln und der siebte Himmel war, so der Philosoph Aristoteles, war der Platz, in dem nur mehr Fantasien, nur mehr Träume, nur mehr Wünsche galten. Und nichts anderes mehr war. Also ein bisschen ein Bild aus der Bibel, auch mit der Bibel zusammenhängen, nicht aus der Bibel. Bis über beide Ohren verliebt sein, sagt man, oder? Oder etwas durch die rosarote Brille sehen. Dass wir über die Farbenlehre, rot ist die Farbe der Liebe, dann plötzlich in rosarot sehen wollen. Oder Liebe macht blind. Das ist sicher auch vielen bekannt. Dass der Zustand einer Person, die durch ihre Liebe zu ihrem Partner alles Negative ausblendet, alles andere beiseite schiebt, so beschrieben werden kann. Liebe macht blind. Das hat man auch untersucht, ob das tatsächlich stimmt. Da haben Wissenschaftler in mehreren Studien darüber Untersuchungen gemacht. Und die meisten der Studien sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Teilnehmer durch die starke Konzentration auf ihren Partner, auf ihren eigenen Partner, alles andere tatsächlich nicht gesehen haben, auch wenn es attraktiv ist rundherum. Aber diese eine Person war so stark im Fokus, dass das ausgeblendet wird. Meine Predigt hat eigentlich die Überschrift gehabt, als ich dem Eugen das geschrieben habe, und hätte der Liebe nicht. Und auch das entspringt dieser Bildersprache, nämlich im 1. Korinther 1, Vers 1. Ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder wie ein schepperndes Becken. Wieder ein Bild dafür, in dem Sinn negativ, was ist, wenn wir keine Liebe haben. Und am Mittwoch war ich auf einer Beerdigung, habe eine Beerdigung gehalten und habe dort, weil es auch recht kalt war, die Liebe verglichen wie mit einem Golfstrom, mit dem Golfstrom. Der Golfstrom, der eigentlich das Leben im Norden dieser Halbkugel auf unserer Seite jedenfalls möglich macht. Die Liebe Gottes, die wie ein Golfstrom sich mit Wärme bis in die Kälte des Nordmeers vorwärts bewegt. Und nur durch diesen warmen Wasserweg, durch den Golfstrom, kann ja Leben und Vegetation so sein, wie sie ist. Durch diese Blutbahn des Lebens in der Kälte der sie umgebenden See können die nördlichen Teile Europas Vegetation und normales Leben ermöglichen. Wir können auch sagen, dass Liebe eine Zuflucht ist oder Liebe eine Reise. Oder dass Liebe wie Musik ist. Das, was wir vorhin gehört haben, ist Ausdruck auch davon, dass wir über Musik Liebe ausdrücken können, Liebe vermitteln wollen. Dass wir Menschen auch über Musik ansprechen können. Ich habe drei Punkte für diese Predigt. Der erste Punkt ist, dass mit der Liebe der Kampf ums Dasein eigentlich vorbei ist. Mit der Liebe ist der Kampf ums Dasein vorbei und ich möchte das auch biblisch begründen. Das zweite ist, dass ich weitergeben möchte, dass Liebe immer auch Erwiderung braucht. Dass Liebe immer auch eine Antwort sucht und nach einer Antwort verlangt. Und das dritte, wir müssen uns zu Gottes Liebe bekehren und wie geht das? Mit der Liebe ist der Kampf ums Dasein erledigt und vorbei. Was bedeutet das? Der Physiker und Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker hat es immer wieder geschafft, Natur- und Geisteswissenschaften zusammenzuziehen, diese Trennung zu überwinden. Er hat in einer Vorlesungsreihe im Jahr 1946 gesagt, das Neue, das mit dem Menschen in die Evolution der Arten hineingekommen ist, dass Gott Liebe ist und dass Menschen deshalb lieben können. Ich vermute, das hat damals schon Aufsehen erregt, wenn ein Naturwissenschaftler so etwas sagt, aber er war davon überzeugt, dass er sagt, in die Evolution der Arten ist etwas völlig Neues hineingekommen, nämlich diese Liebe, die einfach durch Evolution nicht vorstellbar ist und nicht entwickelbar ist. Gott ist Liebe und der Mensch kann deshalb lieben. Er sagt, Liebe ist eine Haltung der Seele, die sehend, also nicht blind, den Kampf ums Dasein aufhebt, diesen Kampf ums Dasein eigentlich beendet. Die Kraft der Liebe kann uns aus dem unseligen Kampf um unser Dasein herausholen. Das Gesetz des unerbittlichen Fressens und Gefressenwerden, der Zerstörung und des Todes, auch im Namen von Fortschritt und Weiterentwicklung, dieses Gesetz wird durch die Liebe außer Kraft gesetzt. Und als gläubiger Christ konnte Weizsäcker dann auch sagen, dass Gott Liebe ist und dass der Mensch deshalb lieben kann. Und ich finde das faszinierend, weil ich immer wieder auch mich frage, was ist denn eigentlich das Besondere an dem, was wir Menschen in unserem Bewusstsein, in unserem Denken wahrnehmen. Und wir wissen heute, Bewusstsein und Denken ist etwas, was sich nicht einfach erklären lässt, was sich nicht einfach durch Evolution erklären lässt, dass wir unserer selbst bewusst sind und dass wir in unserem Denken Probleme und Fragen bewegen, die diese Welt zusammenhalten. Gott ist Liebe, das ist neu, das ist in diese Welt gekommen. Und damit ist der Kampf ums Dasein plötzlich in ein anderes Licht gerückt. Dass es möglich ist, dem zu entkommen, dass es möglich ist, Feindschaft und Vernichtung, gegenseitiges Abschlachten zu beenden, weil Liebe da ist. Das zweite ist, unsere Liebe oder jede Liebe sucht Erwiderung, sucht auch Reaktion, sucht auch Antwort. Liebe ist ja manchmal eine sehr demütigende Erfahrung. Gerade wenn wir mit engsten Freunden zusammen sind, kann uns das plötzlich deutlich werden. Dass das auch eine demütigende Erfahrung sein kann, nämlich, dass es auch dazu gehört, dass wir geben und dass wir geben und dass wir geben und dass wir dann merken, es kommt eigentlich nichts zurück oder vielleicht kommt wenig zurück, aber eigentlich kriegen wir kaum Reaktion. Dass wir bereit sind, in unserem Ich zu sterben, uns verletzen zu lassen und es dennoch wieder zu versuchen und alle Hindernisse überwinden wollen und es nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Das ist auch eine demütigende Erfahrung. Und ich glaube, dass es deshalb Menschen, die in ihrem Inneren stolz sind, auch nicht gelingen kann zu lieben und damit reifer zu werden. Dass Stolz das große Hindernis ist für Liebe. Denn kein Schmerz der Welt ist größer als der, abgelehnt zu werden. Abgelehnt zu werden, das ist äußerst schmerzlich, vor allen Dingen, wenn wir selbst unser Leben voll eingebracht haben. Wenn wir uns engagiert haben, wenn wir uns ungeschützt preisgegeben haben. Wenn wir unsere Herzen sprechen haben lassen, und unser Gegenüber, er oder sie, vielleicht denken wir auch ganz konkret an Personen, scheint das völlig zu übergehen, scheint das überhaupt nicht zu sehen, geht darauf überhaupt nicht ein. Wie schmerzhaft, auch demütigend. So eine Art der Ablehnung unserer Hingabe und unserer Opfer. Diese Ablehnung zeigt uns aber auch etwas Entscheidendes über uns selbst. Dass wir mit diesem Bedürfnis leben, dass dieses Bedürfnis zu uns gehört, dass wir gesehen werden, dass wir anerkannt werden, dass wir bestätigt werden, dass man uns wahrnimmt, dass man uns wertschätzt, dass man dieses Beziehungsangebot, das wir gerade machen, auch annimmt. Und bei dem Gedanken ist für mich ins Spiel gekommen, wie Gott sich selbst seinen geliebten Menschen hingegeben hat. Hat nicht die Menschheit ihn, Gott, so wie er ist, von Anfang an abgelehnt? Zuletzt in Christus, der Gottes Liebe in Person ist, der Menschlichkeit in Person war, abgelehnt bis hin zum Tod. Und deshalb finde ich, wenn wir selbst unter Schmerzen und unter manchmal unendlicher Enttäuschung spüren, wie wir abgelehnt werden, wie wir abgeschnitten werden von denen, denen unsere Sehnsucht gilt, dann kann uns eigentlich auf der anderen Seite auch aufgehen, wie sehr Gott uns liebt. Wie groß die Liebe Gottes ist, die das alles überwindet. Wie sehr er sich nach der Gegenliebe seiner geliebten Menschen sehnt, wie sehr Gott auf diese Liebe wartet. Und jetzt könnte man fragen, braucht das Gott denn überhaupt? Ich meine, ist er darauf angewiesen? Braucht er überhaupt etwas von seinen Geschöpfen? Ich bin überzeugt, dass Gottes Gedanken über die Welt so sind, dass er es sich erlaubt, auch etwas zu erwarten. Es ist seine Liebe, die so ist, dass sie auch etwas braucht. Gott hat sich menschlich gemacht in der Hoffnung, in der Erwartung auf Gegenliebe. Das ist so, wenn Gott uns nach seinem Bild gemacht hat, dann verstehen wir das auch, dann sehen wir das auch. Liebe ist also mehr als ein Gefühl und mehr als eine menschliche Absicht. Und wir können den Valentinstag feiern oder nicht, aber es geht um noch viel mehr als das, was wir vielleicht romantisch oder irgendwie besonders hübsch oder ausgeschmückt feiern wollen. Liebe erwartet und Liebe sucht und hat diese Sehnsucht nach Erwiderung. Und das ist der Aspekt der Liebe. Und ich verstehe die Worte des Apostels Paulus hier so im 1. Korintherbrief, dass es die Liebe ist, die eine Widerstandsbewegung ist gegen jede Ausgrenzung. Widerstandsbewegung gegen diesen Verdrängungswettkampf, der unter uns oft stattfindet. Dass diese Liebe widersteht da, wo wir auswählen und wo wir vielleicht Unterschiede machen und wo wir sagen, ja, bei dem reagiere ich und bei dem anderen nicht. Dass Liebe Widerstandsbewegung unseres Herzens werden muss, das wünsche ich uns. Gegen die Verdrängungswettkämpfe, in denen wir alle mehr oder weniger stehen. Dass Liebe die eigentliche Humanität ist, diese gottgewollte Menschlichkeit im eigentlichen Sinn. Unser natürliches Bestreben ist, dass wir uns krampfhaft verteidigen, dass wir Verantwortung abschieben, dass wir fliehen. Und diese natürliche Bewegung wird nie aus uns das machen, was Gott in uns angelegt hat als Geschöpfe Gottes. Aber was Gott sich wünscht, ist, dass wir miteinander dieser Menschheit ihm die Ehre geben, dass wir miteinander unserer Gemeinschaft ihm die Ehre geben. Dass wir dabei sind in dieser Widerstandsbewegung unseres Herzens gegen die Ausgrenzung und gegen das Nicht-Anerkennen des Anderen. Ich finde, das gilt von den Kriegen dieser Welt bis hin zu den kleinen Konflikten in nächster Nähe. Es geht um das eine, dass wir hier unserem Herzen und der Liebe Gottes in unserem Herzen so folgen und Widerstand leisten gegen die Neigungen, die sehr schnell da sind, von denen wir uns oft schnell überwältigen lassen. Weil das unsere Zuversicht ist, so wie wir es vorher auch für die Kinder gehört haben, dass die Liebe bleibt. Dass die Liebe am Ende bleibt. Mein letzter Punkt ist die Bekehrung zu seiner Liebe. Ich habe am Anfang gedacht, das braucht es nicht, auch das zu erwähnen, aber es gibt doch viel Zweifel in unserem Herzen. Können das alles wirklich so sein? Zu einfach, dass wir uns nur seiner Liebe anvertrauen müssen? Muss ich da nicht etwas auch mitbringen? Bei der Botschaft der Liebe Gottes haben viele Menschen ihre Zweifel. Da bleibt etwas an Fragen. Geht das wirklich so? Ist die Liebe wirklich größer als alles? Und kann vielleicht dabei sogar die Wahrheit über Schuld und über Versagen gedeckt werden und versteckt werden, wenn wir so sehr die Liebe betonen? Das stimmt, Schuld und Versagen gehören auch zu uns ganz gewiss. Und ich denke, auch für mich gilt das in der besten Ehe, in der gelungensten Partnerschaft kommt der Punkt, an dem ich merke, dass ich schuldig geworden bin, dass ich schuldig werde am anderen, dass ich versagt habe, dass ich enttäuscht habe oder nicht mehr ausreichend geliebt habe. Weil sonst wäre ich ja nicht so weit gegangen, so lieblos geworden gegenüber dem anderen. Und dennoch zählt dann immer noch das eine, dass der andere mich liebt, dass er mich immer noch liebt, weil er oder sie mich schon vorher geliebt hat, weil da vorher schon Liebe da war, weil da oft und oft schon diese Entscheidung gefallen ist für den anderen. Und Liebe ist tatsächlich auch, und vielleicht zuerst auch, diese Entscheidung für den anderen, diese Entscheidung, die ich für ihn oder sie treffe, die er für mich getroffen hat oder sie, sowie die Entscheidung, die Gott für uns getroffen hat. Und deshalb ist nach einer gewissen Zeit auch wieder Bereitschaft zur Vergebung und zum Neuanfang da. Bei Gott ist es nicht anders. Weil er uns schon lange vorher geliebt hat, wird unser Herz irgendwann offen, sich zu bekehren. Oder muss man sich erst bekehren und dann erfährt man die gnädige und befreiende Seite Gottes? Nein, eben nicht. Nicht, dass wir Menschen zuerst auf die Bekehrung hinschieben müssen, sondern zuerst müssen wir erleben, wie Gott wirklich ist, wie Gott ist und dass er die Liebe ist und dass er die Liebe zu uns ist ohne Vorbedingung. Am Anfang steht immer die Erfahrung der befreienden Liebe Gottes und diese Erfahrung gibt uns erst die Kraft, sich wirklich ihm zuzuwenden, in dem Sinn, sich zu bekehren, wie wir so fromm sagen. 1. Johannes 4 steht, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Manchmal habe ich den Eindruck, Christen haben sich bis heute nicht richtig bekehrt und sind auch zu einer wirklichen Bekehrung unfähig, weil sie sich viel zu sehr anstrengen. Weil da so viel Anstrengung ist. Bei diesem immerwährenden Schlagen gegen die eigene Brust geht vielen die Luft aus. Bemühungen sind grenzenlos, aber die eigentliche Bekehrung funktioniert nicht. Stattdessen werden Menschen irgendwann müde und sie bleiben in ihrem Missverständnis über die Liebe und ihre Hoffnung auf Gott verkehrt sich in Enttäuschung, weil sie gedacht haben, mit der Anstrengung, die ich bringe, muss doch Veränderung da sein und möglich sein und muss doch etwas in mir passieren. Aber so ist Gott nicht am Werk in uns. So ist Gott nicht am Werk, dass er uns fordert, dass er von uns Anstrengungen erwartet. Er hat uns bereits geliebt, bevor wir irgendetwas machen konnten, bevor wir zu irgendetwas Einsicht hatten. Und jetzt gilt es, das aushalten, dass uns jemand unverdient liebt und das ohne Grenzen und ohne jede Erschöpfung dieser Liebe. Ich glaube, das ist nicht gewöhnlich, das ist nicht alltäglich und auch nicht selbstverständlich, dass diese Erfahrung unverdienter Liebe, auf die wir meistens gar nicht wirklich vorbereitet sind, dass die erst Bekehrung in dem Sinn möglich macht, dass in uns Kraft frei wird, nochmal neu zu beginnen. Unbedingte Liebe erst setzt uns frei für diese volle Hinkehrung zu ihm, für diese Beziehung, wie Gott sie sich wünscht. Da heißt es, du bist alles Gott und ich darf einfach bei dir sein. Du bist alles Gott und ich darf einfach bei dir sein. Jetzt habe ich das selber erlebt und andere vielleicht auch, dass dann Leute kommen und wenn wir diese Liebe erfahren haben und in uns sich Dinge verändern, dass sie uns dann loben und sagen, wie schön, was aus dir jetzt geworden ist. Und eigentlich wissen wir, dass es ganz anders war. dass es nicht wir waren, dass es Gott ist, dass es in Wirklichkeit anders läuft. Die Liebe geht von ihm aus. Wir hören jetzt gleich ein bisschen Musik wieder und ich habe drei Fragen und die Fragen werden auch hier nochmal auf der Leinwand sein, auf der Wand sein. Und zwar ist die erste Frage noch einmal, was für Bilder von Liebe gefallen dir besonders? Was sind deine Lieblingsbilder für die Liebe? Und das zweite ist, wie geht es dir mit bedingungsloser Liebe? Und wie findest du den Satz, Gott liebt und er sehnt sich nach Liebe? Lasst uns nachdenken und auf die Musik hören.